herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Es ist soweit, ihr Lieben, schon lange wartet ihr drauf. Mein heiß ersehnter Humor-Workshop ist wieder da und du kannst dir jetzt einen der begrenzten Plätze sichern und ganz viele spielerische, kreative, lustige Ideen mitnehmen aus diesem Workshop, die du direkt im Alltag mit deinen Kindern anwenden kannst. Denn oft bist du vielleicht mal im Meckermodus gefangen oder vielleicht auch einfach genervt, gestresst vom Alltag und genau dann brauchst du besonders viel Humor und gerade dann leidet allerdings auch die Kreativität und manchmal fehlen einem einfach die Ideen. Und genau diese Ideen, auch die Kreativität, bekommst du durch den Workshop wieder, damit du die Mama oder der Papa sein kannst, die oder der du sein möchtest und du einfach wieder mehr Gelassenheit, auch Leichtigkeit in eure Familie trägst. Gerade jetzt vor der Weihnachtszeit kann das auf gar keinen Fall schaden und ich wünsche euch einfach diese Verbindung und deswegen sei gerne mit dabei. Du findest den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und falls du es nicht live schaffst, am Mittwoch, den 12. November, gibt es eine Aufzeichnung und ein allumfassendes E-Book und dort findest du dann die ganzen Strategien, damit du das ganze Jahr auch ein Nachschlagewerk hast.
Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Schreibmotorik bei Kindern fördern. Ich freue mich riesig, denn ich habe dafür eine Expertin eingeladen, die Patricia Küpper, die sich auf dieses Thema als Ergotherapeutin spezialisiert hat, die sich auch ganz viel mit den Themen Händigkeit und Grob- und Feinmotorik fördern beschäftigt. Und deswegen freue ich mich total, Patricia, dass du da bist. Erzähl doch mal, was du so machst, wie dein Arbeitsalltag aussieht und stell dich gerne nochmal ausführlich vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Ja, vielen lieben Dank erstmal an dich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich natürlich da sehr, sehr drüber. Und ich stelle mich erstmal kurz vor. Ich bin Patricia, ich bin Ergotherapeutin und Mama von 3 Kindern. Also ich habe zu Hause auch 3 Kinder. Und mein Alltag ist als Ergotherapeutin, insbesondere mit Kindern, die eben Schreibauffälligkeiten zeigen und Händigkeitsfragen haben. Und insbesondere natürlich auch die Eltern, die Fragen haben, weil ich glaube, wenn die nicht mit im Boot sind, dann können die Kinder eben auch nicht wirklich daran arbeiten. Und ansonsten, ich sitze in Stuttgart und freue mich einfach riesig, mit dir heute zu plaudern.
Ja, Patricia, ich war ja lange Grundschullehrerin und ich erinnere mich da an meine kleinen Mäuse, die sich so schwer getan haben, dann mit dem Schreiben am Anfang, allein mit der Stifthaltung, die ganz verkrampft da saßen. Und dann macht ja auch das Lernen und Schreiben überhaupt keinen Spaß. Und wenn ich dann daran denke, oh Gott, dann meine Erstklässler, die dann irgendwie diese Buchstaben hätten 100-mal malen müssen, da erinnere ich mich an eine ganz lustige Geschichte auch von einem Kind, das dann einfach immer einen Buchstaben genommen hat, über die komplette Zeile geschrieben hat. Das heißt ja, fülle die Zeile aus, ja, dass es möglichst schnell ging. Deswegen, es ist ja ganz wertvoll, wenn wir Kindern helfen, dass sie da mit Leichtigkeit ins Schreiben kommen. Denn Schreiben ist eine ganz wichtige Fähigkeit auch fürs Leben. Obwohl wir uns im digitalen Zeitalter befinden, denke ich, ist es trotzdem noch ganz wertvoll für Kinder, wenn sie schreiben können. Und
auf jeden Fall.
Deswegen, Patricia, vielleicht kannst du mal für Eltern, die vielleicht jetzt auch gerade ein Schulkind neu haben, ein eingeschultes Kind, so ein paar wichtige Hintergrundinformationen geben, was das Schreiben vielleicht auch beeinträchtigen kann.
Ja, absolut. Tatsächlich sehr spannend. Ich habe selber gerade ein Erstklässlerkind zu Hause. Also auch meine Kleinste wurde gerade aktuell eingeschult. Deswegen immer sehr, sehr spannend. Einfach auch die Frage, wie läuft's ab? Ich sitze richtig nah sozusagen direkt dran als Mama, natürlich auch als Ergo. Und der Prozess ist einfach unfassbar spannend, sowohl für Kinder als auch für die Eltern. Und was kommt da Neues auf mich zu? Wir haben uns jetzt erstmal alle beschäftigt mit, was kommt eigentlich ins Bäppchen rein? Was muss da überhaupt für die Kinder? Was ist da wichtig? Und wichtig ist hier zu sagen, an jeder Stelle, jedes Kind ist einfach super individuell. Das heißt, lernt einfach auch auf seinem eigenen Tempo. Und was zu dem Kind passt, ist einfach eine individuelle Frage auch, ne? Also Schreiben muss Spaß machen. Und ich habe erst eine aktuelle Studie gelesen zum Thema, wie viel die Kinder einfach auch plötzlich, wenn sie in die Schule kommen, plötzlich mit dem Stift arbeiten müssen. Und tatsächlich sind es fast im Schulalltag 70%, die Kinder am Stift arbeiten. Und wenn wir uns jetzt Kinder nehmen, zum Beispiel, die in einem offenen Kindergartenkonzept gewesen sind und vielleicht eher in der Bauecke oder in der Forscherfabrik ihre Momente verbracht haben, dann haben wir echt Kinder da sitzen, die vielleicht sogar noch nie wirklich eine Schere in der Hand gehalten haben oder eben einen Stift. Und wenn wir uns jetzt überlegen, die müssen 70% arbeiten mit dem Stift, dann können wir uns doch durchaus vorstellen, dass das für die Kinder echt eine ganz schöne Herausforderung einfach auch sein kann. Wir sagen nämlich grundsätzlich, der Leitsatz ist, Schreibmotorik ist die Königsdisziplin der gesamten motorischen Entwicklung. Also wenn ich schreibe, dann brauche ich eben ganz, ganz viele verschiedene Kompetenzen, die einfach in dem Schreibprozess einfließen, sei es die Grobmotorik zum Sitzen, die Körperspannung, das Gleichgewicht, die Fingerbewegungen, die wir machen am Stift. Also da braucht es schon ganz, ganz viel Übung. Und es gibt eben dann doch Kinder, die den Herausforderungen über die Herausforderungen stolpern. Wie halte ich erstmal den Stift richtig? Dann eben ganz, ganz viel Druck auf das Papier aufbringen. Dadurch, dass Schreibprozess einfach unfassbar anstrengend wird und die Kinder die Hände schütteln müssen. Oder die feinmotorische Kompetenz gar nicht, filigrane Striche zu ziehen, hinbekommen. Oder ausmalen, ja, also wo ausmalen schon ein riesengroßes Thema ist, ne?
Oh ja, die Kinder müssen so viel ausmalen in der Schule. Oh mein Gott, ich weiß noch, die Kinder, die immer gesagt haben, ich hasse ausmalen. Das ist, also ich habe auch den Eindruck, es sollte einfach weniger ausgemalt werden in der Grundschule.
Absolut, absolut. Vor allem, weil wir ja mittlerweile wissen, dass gar nicht die graphomotorische Kompetenz oder Schreibmotorik nur durchs Ausmalen gefördert wird, sondern eben noch viel mehr eigentlich auch dazu gehört.
Genau. Ja. Jetzt hast du so ein paar Herausforderungen ja auch schon genannt und auch nochmal aufgezeigt, wie komplex eigentlich auch diese Fähigkeit ist. Und absolut. Die Königsdisziplin, sagst du, oder das ist wirklich...
Genau, das ist die Königsdisziplin.
Ja. Du hast in unserem Vorgespräch auch darauf hingewiesen, dass gerade auch Kinder zum Beispiel mit ADHS oder auch vielleicht Kinder mit anderen Besonderheiten sich da auch besonders schwer tun. Vielleicht können wir da auch nochmal drauf eingehen.
Ja, absolut. Also gerade zum Beispiel beim Thema ADHS mit den hyperkinetischen Schwierigkeiten, wo die Bewegungskontrolle einfach auch nicht 100%, sag ich mal, gegeben ist oder einfach noch Herausforderungen mit sich bringen. Und die tun sich natürlich in dem Schreibprozess ganz enorm schwer. Oder auch Kinder, die Schwierigkeiten haben, Begrenzungen wahrzunehmen. Ne? Also gerade wenn wir ums Ausmalen reden, dann ist es tatsächlich eben so, dass gerade diese Ausmalbilder für manche einfach auch überfordernd sind. Ne? Also in kleinen Feldern auszumalen, sich an diese Begrenzungen zu halten, mit Regeln verknüpft, du musst. Das ist ein riesig großes Thema für die Kinder. Und ja, im Kindergarten ist noch ganz viel einfach sehr frei, intrinsisch motiviert gesteuert. Und sobald es dann in die Schule geht, heißt es dann doch, die Kinder müssen extrinsisch motiviert arbeiten. Wir malen jetzt dieses Bild gemeinsam aus. Ne? Und diese Regeln sind für viele Kinder dann negativ behaftet, was mit dem Stift umgehen, eben dann doch Herausforderungen mit sich bringen.
Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass gerade auch Kinder, die wenig davor auch mit der Schere oder auch insgesamt mit dem Stift gearbeitet haben, sich natürlich besonders schwer getan haben. Also mir ist es aufgefallen, vor allem auch so in dieser Corona-Zeit damals, in dieser Pandemie-Zeit, wenn man so die Erstklässler jetzt angeschaut hat in dieser Zeit, da war ich ja noch Grundschullehrerin, Und dann, sage ich mal, die Jahre davor, ist mir auch aufgefallen, dass die Kinder insgesamt mehr Schwierigkeiten hatten, mit Schere und Stift umzugehen. Kannst du dir das erklären? Liegt es vielleicht an diesen sehr offenen Kita-Konzepten, weil dann weniger mit Schere und Stift gearbeitet wird in der Vorschulzeit? Oder an was könnte das liegen?
Ich bin tatsächlich davon überzeugt. Also bei uns im Stuttgarter Raum ist es tatsächlich so, dass die Kindergartenkonzepte sehr, sehr viel offen sind und die Kinder sich morgens quasi wenn sie ankommen, in Räume pinnen sozusagen. Die haben dann ihre Magneten, ihre Bilder und das ist eigentlich total liebevoll so gemeint. Jeder geht seinen Bedürfnissen nach und jeder seinen Interessen und die Stärken. Grundsätzlich bin ich davon ganz, ganz großer Fan und gleichzeitig bringt es eben doch auch hier und da mal Herausforderungen mit sich, gerade wenn es eben in den schulischen Bereich geht. Genau, also das ist ein Faktor. Des Weiteren, ich habe eine große Tochter, die jetzt die Klasse 6 besucht. Das heißt, wir waren absolut Corona-Klasse, Klasse 1. Ich hatte noch ein Baby zu Hause und wir haben Homeschooling gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, oder der einen Erstklässler schon begleitet hat hier, weiß, wie die erste Klasse abläuft. Die Kinder lernen erstmal mit dem Stift wirklich umzugehen, den Stift im Griff zu haben, die Buchstaben zu formen. Und ich bin der Meinung, Kinder lernen am allerbesten über Nachahmungsprozesse. Das heißt, sie sitzen in dem Klassenkontext und schauen, wie macht es denn meine Nachbarin? Wie macht das denn mein Gegenüber? Wie funktioniert denn das?
Ja.
Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, in der Pandemiezeit war das so. Und wie gesagt, ich war mittendrin, weil meine große Erstklässlerin war. Ich hatte ein Baby und noch einen kleinen Rabauken mit 3 Jahren. Mhm. Und dementsprechend habe ich meine kleine Große in den Keller zu meinem Mann gesetzt. Keller hört sich jetzt wüst an, aber nein, mein Mann ist im Homeoffice im Keller.
Ja.
Und sie hat nebendran gearbeitet. Mit meinem Mann, der Informatiker ist, der nebendran gearbeitet hat. Und wenn sie Fragen hatte, ist sie zwar hochgekommen, aber es hat ihr kein Kind gezeigt und es hat ihr keine Lehrkraft gezeigt. Klar konnte ich ihr vielleicht hier und da mal helfen, aber diese Rolle ist einfach schwer. Und warum erzähle ich das jetzt so ausführlich? Weil diese Kinder tatsächlich jetzt in Klasse 5 und 6 und 7 vielleicht diese ganzen Lasten, die sie damals hatten, tatsächlich mittragen. Ne? Mhm. Also mit dem Stift umzugehen, die Buchstaben adäquat zu formen, also korrekt zu formen, auf die Linienführung zu achten, auf eine spielerische Art oder auf Spaß gepolt und nicht eben, du erledigst jetzt das Arbeitsblatt und wenn du fertig bist, kommst du eben wieder nach oben.
Ja, das ist ja, hast du das ja wirklich auch genau nochmal beobachten können an deiner Tochter. Jetzt hast du schon einen wichtigen Punkt genannt, wie Kinder es lernen können durch das Nachahmen. Das würde ja auch bedeuten, dass es wahrscheinlich sehr hilfreich ist, zu Hause auch viel mit den Kindern zu malen oder auch zu schreiben. Natürlich, wie du vorhin meintest, es sollte immer Freude machen, nur es darf natürlich auch ein Raum dafür geschaffen werden. Also ich habe das oft auch gerade bei Vorschulkindern, weil ich ja auch lange in der Kita als musikalische Früherzieherin war, beobachtet, dass es schon natürlich die Kinder gibt, die sich dann wahrscheinlich den Raum pinnen, wo man viel malt und bastelt und mit der Schere arbeitet. Die anderen Kinder brauchen da vielleicht einen anderen Anreiz, eine andere Motivation, nur darf da vielleicht sowohl also in den Einrichtungen als auch eben in den Elternhäusern ein bisschen gerade dann in der Vorschulzeit darauf geachtet werden, dass die Kinder öfter mit der Schere in irgendeiner spielerischen Form umgehen lernen, auch mit dem Stift. Und es geht ja auch nicht darum, das gleich perfekt zu machen, sondern es zu üben an sich, oder? Weil vielleicht hast du noch ein paar Tipps erstmal für Vorschuleltern oder vielleicht auch für Eltern, die schon Kleinkinder haben, weil sicher können wir da schon früher anfangen.
Absolut. Genau, also mein oberster Tipp ist tatsächlich, sich gemeinsam mit den Kindern, wie du das gerade schon so schön gesagt hast, Martina, an den Tisch zu setzen und mitzuarbeiten. Und ich weiß nicht, ihr habt das, du musikalische Früherziehung, ich glaube, dann warst du ja mittendrin. Kinder interessiert es nicht, wie du singst. Die Kinder interessiert es nicht, wie du malst. Ob das jetzt ein Picasso ist oder das interessiert die nicht. Die wollen Gemeinschaft, die wollen das gemeinsam machen. Und ich nenne da ein kleines Beispiel meiner Vorschultochter tatsächlich. Also jetzt ist sie in der ersten Klasse, aber sie war natürlich in der Vorschule. Und sie hat sich ganz arg an den bisschen älteren Kindern orientiert und sie kam eben nach Hause und hat auch Regenbogen gemalt und Einhörner und eigentlich hat es gar nicht so zu ihr gepasst, aber es waren halt die 2 großen Mädchen, die am Tisch saßen, die das eben auch gemalt haben. Und dann kam sie eben und meinte, Mama, kannst du mir mal zeigen, wie man ein Einhorn malt? Und dann haben wir das eben gemeinsam gemacht und das macht so viel mit den Kindern, weil auch für das Fach Mathematik im Übrigen, weil ich dann erstmal Formen wahrnehme. Ne? Also wenn ich ein Einhorn male, ein längliches Horn, die Form von dem Kopf, den Form von dem Bauch, die länglichen Beine, die Zusammenstellung. Da lerne ich ganz viel Formwahrnehmung oder Mengen auch, ne? Wie viele Beine hat denn ein Einhorn? Also es hat 4. So, also da lernen wir viel, viel mehr als einfach nur ja, das Malen. Und das eben gemeinschaftlich zu machen, bringt Spaß dabei. Und ich habe, wie gesagt, ja 3 Kinder. Ich habe auch einen Sohn. Und wir hatten es auch im Vorgespräch schon ein bisschen angesprochen. Oftmals, und wir wollen da jetzt nicht irgendwelche Stigmatas irgendwie aussprechen, aber trotzdem ist es tatsächlich so, dass viele Jungs sich einfach in diese körperliche Aktivität eher begeben und eher dann in der Bauecke zu finden sind oder Lego bauend. Und Lego ist eine mega Aktivität, was die feinmotorische Kompetenz angeht. Kann man ganz viel draus machen. Aber dann zum Beispiel Pläne zu gestalten. So, jetzt sind wir Architekten, wir 2, ziehen uns vielleicht noch einen Bauhelm an und sagen so, wir zeichnen jetzt einen Plan. Ne? Also
das heißt, das Kind da abholen in seiner Welt, auch wo es gerade mit seinen Interessen steht, genau. Um wirklich auch den Stift in die Hand nehmen zu wollen. Ja, also vielleicht genau. Deutlich zu machen, wofür brauche ich diesen Stift eigentlich? Ja,
absolut.
Also, das ist ja das, was Kinder oft sagen, ja, warum soll ich da jetzt eine Zeile lang M schreiben? Ja, es ist aus kindlicher Sicht ja wirklich das Langweiligste, was es gibt. Und das ist, glaube ich, diesen Lebenswertbezug, sagt man ja immer, jetzt lernt man ja als Lehrerin hoch und runter herzustellen. Das ist dann ganz entscheidend. Du hast jetzt gerade ein paar Beispiele schon genannt. Ich fände es spannend, wie ist es denn, wenn ein Kind zum ersten Mal den Stift in die Hand nimmt und ab wann sollte das eigentlich passieren?
Okay, also das ist total individuell. Mhm. Das Kind, wie das Interesse zeigt. Also wir können tatsächlich schon, meine kleine Nichte ist jetzt 1 Jahr alt und die hat richtig Lust auf Stifte. Und natürlich sollte ich dann gucken, dass ich angepasste Stifte für die Kids habe. Ich liebe einfach diese schönen, dicken Kreidestifte. Die gibt es von verschiedenen Herstellern, die man dann wirklich experimentieren kann, wo man auch keine Angst haben muss, dass man die nicht auf Oberflächen einfach nutzen kann. Ne? Also zum Beispiel auf Spiegeln mal zu malen oder auch auf dem Fenster zu malen mit den Kleinen, wo sie wirklich noch im Faustgriff hier so schön schmieren können einfach, wo die Kinder einfach experimentieren können. Das ist, damit fängt es eigentlich an. Und das,
was sind das für Kreidestifte? Kannst du es ein bisschen genauer sagen? Weil es sicher wollen viele die Stifte kaufen.
Okay, darf ich Marken nennen? Also,
ja, kannst du.
Okay,
ja.
Genau. Also die gibt es 2, also einmal von Stabilo, das sind die Woodies 3-in-1. Mhm. Die sind meine absoluten All-Time-Favoriten, auch für jung und alt. Auch Erwachsene stehen teilweise bei mir dran und arbeiten mit diesen Stiften. Ich liebe sie als Mama, weil sie sind wasserlöslich. Das heißt, ich kann die wirklich auf Oberflächen nutzen und einfach wieder abwaschen. Und auch mit dem Radierschwamm locker von der Wand wieder runterwaschen. Also die sind einfach wirklich sehr, sehr fantastisch. Jetzt Faber-Castell hat im letzten Jahr die gleichen Stifte auch rausgebracht und genau mit Griffmulden und genau, das sind genau die gleichen Stifte, die sind eben wasserlöslich und dadurch haben die einen fantastischen Abrieb, das heißt richtig schön Farbe und darum geht es eigentlich, schmutzen. Schmutzen ist das Ziel eigentlich.
Ah, okay, also es darf richtig viel Spaß machen. Und wie läuft das dann ab im Alltag? Also ich sehe schon so die Mamas, die es besonders gern sauber haben. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Also du hast jetzt gerade schon gesagt, auf Spiegel malen, auf Fensterscheiben malen, wahrscheinlich die Badewanne anmalen oder sowas in die Richtung.
Genau, einfach ausprobieren lassen. Mhm. Und es fängt eigentlich schon auch ohne Stift an, die Kinder mit dem Essen ausprobieren lassen, ja, also in das Essen reindätschen, dass die Finger wirklich aktiv werden können und damit fängt es wirklich an und als Mama, ich kann es absolut nachvollziehen, mir geht es gar nicht anders, muss man schon manchmal tief atmen und sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach zu, aber am besten den Raum schaffen, wo es eben möglich ist, vielleicht nicht in mein Wohnzimmer sitzen mit den weißen Wänden, die nicht und einem beigen Teppich, sondern vielleicht zu sagen, okay, ich nutze die Chance, wenn das Wetter beispielsweise gut ist und gehe mit den Kindern raus in den Garten, arbeite mit Fingerfarben auch mal oder eben mit diesen Kreidestiften, wo sie wirklich ausprobieren dürfen. Genau.
Ja, draußen so auf der Wiese, irgendwo im Park, vielleicht auch in der Stadt, ja.
Wo es eben dann
große Blätter mitnehmen und dann einfach loslegen, oder?
Oder im Bad, ne, wo Fliesen zum Beispiel sind, wo gearbeitet werden kann. Einfach vielleicht einen Raum schaffen, wo ich nicht die ganze Zeit herrennen muss und hinterher putze, sondern einfach experimentieren. Aber auch hier dürfen natürlich Grenzen gesetzt werden. Ne? Also wir können zum Beispiel sagen, heute arbeiten wir auf einem großen Papier. Und sobald das Kind über die Grenze, Boden oder sonst irgendwo hingeht, einfach auch sagen, halt stopp, wir bleiben auf dem Papier. So, ne?
Ja. Das dürfen Kinder ja auch lernen. Das ist ja auch mit den Begrenzungen schon sinnvoll, weil sie das später auch brauchen, wenn ich das richtig rausgehört
habe. Ja, genau. Also von dem her ist das ja trotzdem Spaß und dabei bleiben. Genau.
Und wenn wir jetzt zu den, also wir waren jetzt bei den Kleinkindern, wenn wir zu den Vorschulkindern kommen, genau. Da geht es ja dann irgendwann auch um die richtige Stifthaltung. Ja, ich habe zum Beispiel bis heute, glaube ich, eine falsche Stifthaltung. Finde ich jetzt ganz spannend. Wie geht man daran? Weil das wollen sich ja viele Eltern wissen.
Also die richtige Stifthaltung, wie wir sie früher noch gesehen haben, im sogenannten Drei-Punkte-Griff, davon sind wir tatsächlich mittlerweile abgekommen.
Also so wie ich halte, ist auch okay.
Das ist der Drei-Punkte-Griff. Ne? Also wenn du jetzt deinen Daumen noch ein bisschen, warte mal, ich habe jetzt gerade gar keinen Stift.
So, ja, mache ich das? Das ist jetzt nicht, glaube ich, so. Also alle, die das Video gerade nicht gucken, das ist ein bisschen wild. Genau,
also der Drei-Punkte-Griff ist, ich sage immer, es ist wie so ein Bett. Wir haben das Kopfkissen am Stift, das ist der Daumen. Wir haben den Zeigefinger, das ist die Bettdecke. Und wir haben eben den Mittelfinger, das ist die Matratze. Und hier liegt der Stift auf. Ich bin die Patricia, die liegt in der sogenannten Daumen-Zeigefinger-Mulde einfach. Ja, also die schläft. Was bei dir jetzt passiert, das ist die Gefahr, wenn der Daumen überschlägt, so wie du das jetzt gerade gemacht hast, dann steht der Stift sehr senkrecht und dann ist es einfach ein bisschen krampfig auf Dauer gesehen. Mhm. Weil das Ziel ist, dass wir eine schöne Schneckenbewegung machen, das heißt eine schöne Vor- und Zurückbewegung machen können, wie so eine Schnecke. Ich singe immer das Lied, kriecht eine Schnecke den Berg hinauf und so weiter und so fort. Also den Kopf rausstreckt und eben wieder einzieht.
Genau. Ja, wie geht das Lied weiter? Du singst so schön.
Ah ja.
Den Berg hinauf und dann?
Kriegt sie wieder runter und kitzelt dich am Bauch und kitzelt dich am Bauch.
Ach, das hatte ich in der musikalischen Früherziehung mal. Jetzt geht ein Licht auf, genau. Das heißt, auch da wieder mit den Kindern gerne diese Übung machen, diese Schneckenübung für alle, die die Podcast-Folge gerade nicht mit Video gucken. Das lohnt sich, sie mit Video bei YouTube zu gucken. Genau, also auf jeden Fall auch mit diesem Bild arbeiten. Das ist für Kinder auch immer ganz hilfreich.
Absolut.
Und dann vielleicht, wenn ich jetzt so aus der psychologischen Perspektive drauf gucke, immer diese Freiwilligkeit, oder? Weil wenn ich jetzt sage, so, du musst jetzt lernen, diesen Stift richtig zu halten, dann vielleicht eher so möchtest du lernen, oder? Und dann haben die Kinder vielleicht auch Interesse daran.
Und miteinander. Also ich habe bei meinen Kindern einfach gelernt, sobald es irgendwie miteinander ist, wir sagen, guck mal, ich habe hier einen Stift und ich singe das Lied, dann ist auch die Aufmerksamkeit der Kinder da. Und dann fühlt sich das auch nicht mit Lernen an. Und an dieser Stelle möchte ich auch unbedingt sagen, man denkt, dass Schreiben am Tisch stattfinden muss. So ist es nicht. Ne? Also ich darf mich auch in Bauchlage legen oder ich darf mich auch aufs Sofa setzen und mir einfach eine Unterlage holen oder egal wie, ja, also seid kreativ im Stehen oder wie auch immer. Hauptsache, das Kind hat erstmal grundsätzlich eine Stifterfahrung. Genau. Aber wie gesagt, das ist der sogenannte Drei-Punkte-Griff. Mittlerweile sind wir davon weggekommen, dass nur der Drei-Punkte-Griff eine reife Stifthaltung ist. Also wir sprechen nicht mehr von richtig, das finde ich sowieso gut. Richtig oder falsch ist ja immer so eine Frage, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Genau, wir sprechen von einer reifen Stifthaltung. Und eine reife Stifthaltung kann definitiv auch individuell sein, einfach für jede Person. Wichtig ist, dass sie ausdauernd insbesondere funktioniert, dass wir druckdosiert arbeiten, das heißt nicht die ganze Zeit das Gefühl haben müssen, boah, mir tut die Hand wirklich weh. Druckdosiert bedeutet, wir haben zwei Druckzonen, einmal eben auf die Griffzonen direkt. Ihr kennt bestimmt die Stifte mit den Mulden, die da ein bisschen Hilfeleistung auch geben, was so den Druck angeht. Es gibt von der Firma Schneider einen ganz fantastischen Tintenroller, der hinten eine Birne dran hat. Wenn zu viel Druck auf die Papierzone sozusagen gegeben wird, dann leuchtet diese Birne. Und das ist eben eine ganz schöne Hilfestellung, sage ich jetzt mal.
Das ist ja cool.
Genau, also das heißt, wir haben eben diese zwei Griffzonen, also Griffzone und Papierzone, wo der Druck angepasst sein soll. Angepasst heißt, dass ich ausdauernd arbeiten kann. Also, dass es mir entspannt von der Hand läuft. Wenn ich jetzt Kinder habe, die eben sehr, sehr fest die Griffzonen berühren, dann kann man sich überlegen, warum hält jetzt mein Kind so fest in den Stift? Hat es keine Erfahrung? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen dürfen. Oder muss mein Kind einfach nochmal im Sand matschen, um seine Hände gut zu spüren, weil steckt vielleicht eine Wahrnehmungsthematik dahinter? Braucht es den Stift so fest in der Hand, damit es ihn spürt? So, ne? Also
das heißt, die Wahrnehmungsfähigkeit zu stärken, ist dann eigentlich auch vorbeugen, ganz wertvoll, wahrscheinlich viel mit Knete und Sand und so weiter arbeiten. Ja?
Absolut. Deswegen dieses Matschen, weißt du, deswegen dieses Ausprobieren, Matschen, im Essen matschen, im Sand matschen. Das brauche ich, um eine gute Wahrnehmung für meine Finger erstmal aufbauen zu können.
Ja, ganz spannend. Und das sind natürlich alles vorbeugende Maßnahmen, auch um ein Kind zu unterstützen, dass es dann in der Schule da sich auch nicht ständig überfordert fühlt. Jetzt spielt ja auch die Händigkeit noch eine Rolle.
Ja, auf jeden Fall.
Könntest du da noch mal drauf eingehen? Denn vielleicht wäre es für viele Eltern spannend, rauszufinden, ab wann kann ich denn die Händigkeit meines Kindes überhaupt feststellen und wie kann ich das Ganze begleiten?
Also bei manchen super früh, also bei manchen sieht man, dass die Kinder durch und durch eine Hand verwenden, schon wirklich sehr früh mit einem Jahr oder vielleicht sogar früher. Wichtig ist aber an dieser Stelle, Kinder müssen mit beiden Händen aktiv gewesen sein, um überhaupt Händigkeit entfalten zu können. Also wir kommen auf die Welt und haben eine Lateralität der Dominanz an einer Seite. Aber wir wissen sie eigentlich noch nicht. Das heißt, wir müssen sie erstmal erleben. Wir müssen die Welt entdecken mit allen Sinnen, mit allen Kanälen, mit unserem Körper, damit wir irgendwann sagen können, hey, die Seite funktioniert viel besser für mich.
Und deswegen ist es auch so wertvoll, wenn Kinder wahrscheinlich sich viel in der Natur mit Gegenständen beschäftigen, viel draußen sind oder genau die Dinge, die ja manchmal so unsere digitale Welt, in der wir leben, weil Kinder ja auch viel vor dem Bildschirm sitzen, wahrscheinlich einschränken.
Genau. Voll. Und man denkt gar nicht daran, wenn man denkt, oh, mein Kind ist noch bilateral, also mit beiden Händen aktiv, dass es an der Wahrnehmung sein kann, aktuell hängen kann. So. Und das Erste, wenn ein Kind noch sehr bilateral, also mit beiden Körperhälften und beiden Händen arbeitet, würde ich immer empfehlen, geht in die Natur raus. Jetzt im Herbst, fantastisch, in den Wald, baut, entdeckt, erlebt. Oder ich sage immer, nach dem Baden die Kinder nochmal richtig abzuschrubbeln mit dem Handtuch, ne? Und oder mit den Kindern gemeinsam, dass die Kinder sich mal über die Körpermittellinie eincremen dürfen oder eine Fußmassage sich selber machen dürfen, wie Mama oder Papa das auch immer machen. So, das fördert tatsächlich alles Schreiben und vor allem eben auch die Händigkeitsentfaltung.
Und dann kann man irgendwann entdecken, okay, mein Kind macht viel mehr mit rechts, oder wie entdecke ich die Händigkeit?
Genau, und dann ist es tatsächlich so, dass die Kinder ungefähr, wir sagen, mit 3 Jahren eigentlich eine stabile Händigkeit zeigen. Und Händigkeit ist nicht gleichzustellen mit komplett der ganzen Seite. Es kann durchaus sein, dass das Kind rechts kickt und links schreibt. Oder mit dem rechten Auge durch die Kamera oder das Teleskop guckt und links schreibt. Also das kann auch variieren. Das ist die Erfahrung, die einfach jetzt gegeben ist. Und genau, mit ungefähr 3 Jahren zeigen wir dann doch sehr eindeutig, dass spontane Griffe einfach mit einer Hand durchgeführt werden. Dass wenn ich Erbsen auf dem Teller liegen habe, wenn die feinmotorisch groß anspruchsvoll sind, ich die dann mit einer Hand eben greife und bevorzugt. Dass ich meine Flasche, meinen Shoppen oder wie auch immer eben mit einer Hand vermehrt greife. Genau, das passiert alles bis 3 Jahre. Und ab 3 Jahre zeigt sich das eben dann sehr eindeutig. Und dann mit ungefähr 1 Jahr vor Schuleintritt sollten wir eine Automatisierung in der Händigkeit tatsächlich haben, damit all diese Faktoren, die für die Königsdisziplin, die Schreibmotorik, am Ende gebraucht werden, einfach auch nochmal trainiert werden können.
Okay, das heißt, wenn ein Kind vor Schuleintritt noch nicht diese klare Händigkeit zeigt und die nicht beobachtbar ist, würdest du dann empfehlen, mal zu einer Ergotherapeutin zu gehen?
Definitiv, einfach mal zur Beratung. Wichtig ist, dass die Ergotherapeutin sich auch mit dem Thema auskennt. Der Bereich der Ergotherapie ist unfassbar riesengroß. Wir arbeiten mit Kindern, wir arbeiten mit geriatrischen Klienten, wir arbeiten mit orthopädischen Klienten, mit neurologischen. Also der Bereich ist einfach riesig. Deswegen, wir ErgotherapeutInnen können uns nicht in jedem Bereich auskennen. Ist nicht möglich. Deswegen würde ich immer gucken, hat diese Ergotherapeutin oder der Ergotherapeut eine Weiterbildung in diesem Bereich, kennt er sich aus? Und dann definitiv einfach mal eine Beratung in Anspruch nehmen. Und dann kann man eben auch Händigkeitsdiagnostiken machen, um zu gucken, genau, wo könnte denn die Lateralität sein? Und dann, genau.
Okay, und es gibt ja auch auf deinem Instagram-Profil, oder? Viele praktische Tipps. Also falls ihr jetzt nach praktischen Tipps sucht, wo findet man dich bei Instagram? Nur kurz dazwischen.
Genau, mein Profil heißt ergo-mom, genau, weil ich Ergotherapeutin bin und eben auch Mama. Und genau um diese Themen geht es eigentlich auch auf meinem Kanal. Genau.
Ja, spannend. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich habe eine weitere Frage noch, Patricia. Und zwar, wenn jetzt ein Kind in der Schule ist und einfach richtig diese Schreibunlust schon ausgeprägt ist und es gar keinen Bock hat auf Schreiben. Was sind da so deine praktischen Tipps für zu Hause? Was können Eltern so als akute Strategien anwenden?
Kommt jetzt ein bisschen darauf an, natürlich, in welcher Klasse das Kind auch ist. Aber ich finde immer, Haptik spielt eine unfassbar wesentliche Rolle. Einfach mal das Mäppchen angucken und sagen, hey, weißt du was, wir gehen mal shoppen. Wir gehen mal richtig shoppen. Wir kaufen mal einen richtig schönen Bleistift, vielleicht mit Glitzersteinchen oder mit einem Fußball drauf. Je nach Interesse von dem Kind. Das bewirkt schon oft ganz viel, weil ich weiß.
Oh, ich liebe Stifte auch. Da geht mir immer das Herz auf. Ich könnte jedes Mal Stifte kaufen.
Genau. Und einfach allein schon diesen Stift zu verwenden, ist eine Freude für das Kind. Und einfach mal auszuprobieren, zu sagen, hey, zum Beispiel Kugelschreiber, ne, wenn das Kind jetzt in der Klasse 6 ist, es gibt Kugelschreiber, die haken und es gibt Kugelschreiber, die weich laufen. Und allein schon das ist ein Feeling. Und der Stift kann einfach unfassbar viel bewirken. Also von dem her würde ich als erstes einfach mal dort ansetzen und sagen, okay, wir bestücken das Mäppchen so, dass es eben gut läuft. Und das Zweite ist einfach mal zu gucken und das Kind zu befragen einfach auch. Was hast du denn für einen Eindruck? Wie läuft es denn? Ist es vielleicht für dich schwer? Was könnte denn schwer sein? Die Hand anzugucken, ist sie sehr verkrampft? Hält das Kind den Stift vielleicht mit einem überschlagenen Daumen, sodass der Füller beispielsweise kratzt, so dass er mit einem ganz falschen Winkel auf dem Papier sitzt? Allein schon eben da mal zu gucken. Ich habe übrigens auch einen YouTube-Kanal, wo ich über Stifthaltung, Händigkeit und so weiter spreche. Einfach mal da vielleicht vorbeischauen, zu sagen, was kann ich denn da für mein Kind einfach auch mitnehmen an Handhaltung und so weiter. Und genau, also das ist eben super wichtig zu überlegen, was würde meinem Kind für Abhilfen schaffen? Vielleicht ist es auch einfach eine Stiftverdickung für mein Kind oder ist es das gar nicht? Also da individuell einfach hinzuschauen und so das Kind zu befragen. Ich finde, Kinder können einem großartige Rückmeldungen geben und einem eigentlich schon ganz klar sagen, wo wir auf der Suche sind. Wenn wir sie einfach fragen würden, würden sie uns die Antwort liefern.
Ja, also das Kind da auch mit einbeziehen und ernst nehmen. Und auch wenn ich jetzt so an diese psychologische Begleitung denke oder die emotionale, ist es vielleicht auch dieses Verständnis, dass man dem oder die Empathie, die man dem Kind entgegenbringt, dass da auch eben gesagt wird, das Schreiben, das fällt dir schwer, das tut dir deine Hand weh. Und wollen wir mal überlegen, was können wir machen, damit es für deine Hand leichter ist oder dass du da weniger Schmerzen hast. Ich glaube auch solche liebevolle Begleitung ist dann ganz wichtig, weil es ja wahnsinnig frustrierend ist, zu sehen, wie andere Kinder dann mit Leichtigkeit schreiben, wenn selber sich da fast irgendwie das Handgelenk abbricht. Ja.
Genau, und was meine Erfahrung auch ist, ist gar nicht so immer auf dem Negativen rumzureiten, zu sagen, Mensch, guck mal, jetzt hast du schon wieder hier so fest auf das Papier gedrückt, sondern eher zu sagen, hey, guck mal, und hier habe ich das Gefühl, hat es voll gut geklappt. Was hast du da vielleicht anders gemacht? Wollen wir das mal ausprobieren? So, ne? Also ich mache das zum Beispiel so, magst du es mir mal zeigen? Sowas eher, ne? Also zu sagen, okay, wir gehen mal gemeinsam in den Prozess rein und sagen, oh, guck mal, jetzt fühlen wir mal mit unserem Finger. Spürst du das, wenn du da das Geschriebene anfasst? Dann sagen die Kinder oft, oh, ja, spüre ich ganz schön dolle. Und dann zu sagen, komm, wir legen jetzt mal 4 Papiere unter das und versuchen das mal so zu machen, dass es eben nicht durchdrückt. Also mal wirklich nicht durchdrücken. Und
Experimente machen, oder?
Genau,
das so ausprobieren. Durch das Ausprobieren, Spüren, Lernen.
Genau. Einfach so ausprobieren und eben mit den Kindern gemeinsam, das hast du gerade ganz wundervoll gesagt, einfach mal zu fragen und zu reflektieren und auch zu sagen, hey, ich sehe, dass du da wirklich dir schwer tust oder dass es sehr feste gedrückt wird. Und lass uns mal ausprobieren gemeinsam, was vielleicht ein besserer Weg sein könnte.
Ja.
Und jetzt weiß ich als Mama, dass es manchmal 1:1 mit Mama und Kind nicht optimal läuft, was schulische Aspekte angeht. Und ich kann nur appellieren, ich selbst habe mich auch bei einer Lerntherapeutin, obwohl ich selbst Lerntherapeutin bin, beraten lassen, weil oftmals der Blick von außen ein ganz neutraler ist.
Feiere ich so sehr, Patricia, weil das ist ja immer das, das dann erwartet wird ja auch von den Fachleuten, dass sie das ja selber bei ihren Kindern super hinkriegen müssen. Nur das ist ja eine Erwartungshaltung, die da überhaupt nicht greift, weil wir emotional so involviert sind. Das ist bei mir ja nicht anders. Ja, ich sage immer, wenn ein Mäuschen da ist, dann werde ich genauso an Grenzen kommen wie andere Eltern. Und dafür gibt es dann jemand, der einen objektiven Blick hat.
Und das ist so wichtig. Und ich habe mir auch lang gedacht, ich muss da jetzt selbst irgendwie durch. Aber ich habe so viel gelernt. Und genau, also einfach auch zu sagen, hey, ich brauche da die Unterstützung, weil ich komme mit meiner Grenze. Ich bin betriebsblind. Ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Genau. Ich bin betriebsblind und liebe es, von außen auch Tipps zu kriegen. Und genau, also das.
Das Kind kann es ja auch viel besser annehmen. Darum geht es ja voll, auch. Ja, das ist ja immer von der Mama, irgendwie beim Lernen was anzunehmen, ist ja auch sehr schwer.
Definitiv, genau.
Deswegen feiere ich das sehr. Ja. Patricia, abschließend noch die Frage zum Thema Kinder, die zum Beispiel in irgendeiner Form eine Besonderheit mitbringen. Mhm. Da hast du ja auch viel Erfahrung. Du hast gesagt, auch Kinder, die zum Beispiel mit ADHS zu dir kommen und dann oft auch so eine so ein Zusammenhang da ist. Vielleicht hast du da noch Tipps für Eltern, die ein Kind begleiten mit besonderen Bedürfnissen.
Genau, also es kommt natürlich an, wo sind die besonderen Bedürfnisse, aber das Kind einfach in den Stärken zu sehen, finde ich ganz, ganz arg wesentlich und wertvoll. Das Kind da abzuholen, wo es eigentlich steht und gerade wenn es eben Herausforderungen gibt, zu sagen, guck mal, was wir alles schon erreicht haben, auch wieder den Fokus auf Positives zu lenken, weil ich glaube, die bekommen schon oftmals, gerade Kinder mit ADHS bekommen im Schulkontext einfach sehr, sehr häufig ein auf den Deckel. Ich sage es einfach.
Ja, total.
Weil sie oft anecken und da einfach die Stärken hervorzuheben und zu sagen, guck mal, was du alles schon erreicht hast, einfach um das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein wieder zu stärken, weil das erlebe ich schon sehr, sehr häufig, dass gerade ADHS-Kinder sehr häufig in ihrem Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein schon sehr Hilfe brauchen. Und genau da zu stärken auf jeden Fall und nicht zu überfordern, das finde ich auch ganz arg wichtig zu sagen, zum Beispiel, wenn eben der Frust so groß ist, was den Stift und die Schreiben angeht, zu sagen, okay, wir schreiben heute gar nicht, sondern wir patschen. Wir gehen einfach wirklich mal rein, wir patschen, wir arbeiten mit dem Kreidestift und schaffen positive Erlebnisse rund um das Thema Schreiben und nicht diese Negativitäten, weil es schon wieder nicht im Heft passiert, geklappt hat und weil schon wieder der Text nicht lesbar war oder ähnliches, sondern eher zu sagen, okay, wir stärken das Kind und holen es mal dort ab und setzen Freude und Spaß da an. Und oft hilft es auch einfach, wegzugehen von den Linien, gerade wenn es ins Buchstaben erarbeiten geht und zu sagen, okay, wir automatisieren erstmal den Buchstaben auf einem weißen Papier. Wir zaubern den Buchstaben groß, wir zaubern ihn wieder klein, wir zaubern ihn in den Hut, er darf durch einen Feuerreifen springen oder ähnliches. Einfach damit der Buchstaben sitzt und es gibt einen ganz wichtigen Spruch, den wir als Ergotherapeuten sich vorheben dürfen. Das heißt, Automation kommt vor der Form. Wenn ich etwas automatisiert habe, dann habe ich verstanden, was steckt dahinter und dann arbeite ich erst an der Form und gucke eben genau, wie es klappt.
Also wichtig ist, dass der Buchstabe erstmal in der richtigen Schreibrichtung geschrieben werden kann, unabhängig davon, ob der in eine Linie passt erstmal, oder?
Genau, also erstmal, dass der gesamte Buchstaben auch erkannt wird, ne? Geformt werden kann und so. Also erstmal wirklich automatisieren und dann können wir an der Form arbeiten.
Oh, so viele praktische und spannende Tipps, Patricia. Ich bin dir so dankbar, weil ich glaube, ganz viele Eltern haben hoffentlich durch die Podcast-Folge ein wenig Entlastung erfahren und haben jetzt viele motivierende Ideen, um mit ihren Kindern das Schreiben mit Freude zu üben. Ich danke dir, dass du da warst, Patricia. Und wie gesagt, alle Links kommen in die Shownotes.
Ja, vielen Dank dir, dass ich da sein durfte.
Ja, so gerne, so gerne. Und ich möchte euch noch etwas ganz Besonderes erzählen, denn ich freue mich so, mein neuer Workshop Kinder mit Humor und Leichtigkeit begleiten ist ab sofort erhältlich. Das heißt, du kannst dich jetzt anmelden. Der Workshop findet statt, ich habe das Datum gerade nicht im Kopf, ich schreibe es in die Shownotes. Auf jeden Fall ist es Mitte November, ich glaube, es ist der 12. November, genau, und abends um 20 Uhr. Und ich freue mich total, weil da werde ich euch ganz viele Strategien an die Hand geben, wie ihr eure Kinder bei Konflikten mit Spaß und Humor begleiten könnt. Denn oft ist ja so, man befindet sich in einem Machtkampf und wie ihr dann auch dazu kommt, mehr in Verbindung zu sein, dass eure Kinder mehr mitmachen, dass euer Familienalltag mehr Spaß macht, das erfahrt ihr im Workshop am, ich glaube, 12. November. Schaut mir mal die Shownotes, tragt euch ein, sichert euch einen Platz. Wir hören uns zur nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.